Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir kommen in der ersten Ausgabe des Jahres 2021, wollen wir uns mit der Handball-WM beschäftigen, denn die Handball-WM, sie findet statt ab Mittwoch in Ägypten. Dort geht es darum, wer dann Weltmeister wird in einer Phase, wo es jetzt vielleicht nicht unbedingt super ist mit Corona-Pandemie, aber die finden statt. 32 Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und da muss ich natürlich vorausgucken mit meinen Kollegen und einfach mal schauen, wie sieht das aus. Und wie immer, ihr kennt ihn schon, mit dabei ist liebe Tim Deppen. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, ich habe schon gesagt, 32 Nationen zum ersten Mal. Ist natürlich schön für den Handball, dass man sich da sagt, okay, wir möchten diese Aufdeckung machen. In der Corona-Pandemie damit zum ersten Mal natürlich anfangen, ist natürlich ja, ziemlich blöd.
Ja, das Timing hätte besser sein können, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ja, ich kann natürlich auch verstehen, warum der Weltverband gesagt hat, nein, wir wollen jetzt nicht irgendwie 8 Teams, die sich größtenteils sportlich für dieses Turnier qualifiziert haben, jetzt irgendwie nicht ausschließen. Ist dann natürlich auch die Frage, wen es treffen würde. Dann hätte man wahrscheinlich auch nochmal die Gruppen komplett neu machen müssen. Also ja, ich kann es schon verstehen. Man hat quasi alle Hygienevorschriften und Hygienepläne und Konzepte auf diese 32 Teams jetzt festgelegt und geplant mit diesen 32 Teams. Von daher, ja, und ich finde das System gar nicht mal so uninteressant und ja, bin tatsächlich schon sehr gespannt auf dieses Turnier.
Ja, da muss ich zugeben, da bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf, wie das Ganze ablaufen wird, wie es natürlich auch vonstatten gehen wird, denn wir müssen natürlich sagen, mit Corona, das ist natürlich nicht ganz einfach. Die EM der Damen verlief ja weitestgehend Corona-frei, was ja schon mal relativ gut war. Tim, natürlich trotzdem auf Gebetag Modus, was sehr positiv ist, und ich denke, das freut, glaube ich, viele Fans, vor allen Dingen in Deutschland, dass nun sich doch die EF dazu durchgerungen hat, keine Fans zuzulassen, dass es wirklich dann also quasi eine komplette Bubble-Lösung geben wird. Ja, ich glaube, ihr habt es schon mal erwähnt, für mich eigentlich die einfach sinnvollste Aufgabe. Und man merkt, glaube ich, auch, dass die Spieler auch mehr wahrgenommen wurden, weil es ja vorher einen offenen Brief von mehreren Kapitänen gab, die gesagt haben, bitte EF, macht's ohne, weil das ist einfach in der Phase wichtiger.
Ja, es ist die einzig richtige Entscheidung, die einzig sinnvolle Entscheidung. Ja, in dem Fall besser spät als nie. Also wenn man sich überlegt, so 20% Auslastung in diesen Hallen wäre jetzt auch nicht ohne gewesen. Von daher kann ich da ja auch auf jeden Fall den Unmut der Spieler verstehen. Ich bin tatsächlich überrascht, dass dieser offene Brief dazu geführt hat, dass der Verband eingelenkt hat. Und das könnte sich natürlich auch auf die kommenden Jahre, auf vielleicht andere strittige Themen, vielleicht auch auf das Thema Belastung, was natürlich weiterhin vorhanden sein wird in der Zukunft, positiv auswirken für die Spieler. Und ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ist auf jeden Fall ja ein guter Schritt in dieser Beziehung zwischen Verband und Spielern, dass man da auf die Bedenken hört. Und ja, wie gesagt, das ist die einzig richtige Entscheidung in dieser Zeit.
Auf jeden Fall, das ist wirklich eigentlich nur die einzig richtige Entscheidung und es ist wirklich sehr gut, das freut uns natürlich zu hören und ich denke, das Wichtige ist, dass einfach das Corona frei durchgeht, dass das, glaube ich, da steht, müsste eigentlich an oberster Stelle stehen und das geht natürlich besser, wenn du in der Bubble bist, als wenn du nicht in der Bubble bist, also von daher, so müsste es dann entsprechend dort weitergehen. Ja, dann lass uns mit dem Thema Corona beschäftigen, denn es geht auch natürlich nicht nur darum, dass es quasi keine Zuschauer gibt, sondern es ist noch eine andere, eigentlich auch relativ wichtige Änderung mit dabei, denn normalerweise sind wir es ja gewohnt, 16 Mann umfasst der Kader. Jetzt ist aber so, Tim, 20 Leute dürfen pro Nation anreisen und du darfst am Spieltag quasi dann deinen Kader bekannt geben. Das heißt, du hast mehr taktische und auch vor allem personelle Möglichkeiten, die du dann ja nutzen kannst, um dann vielleicht dem anderen Spieler noch ein bisschen Ruhepause zu geben, vielleicht in einem relativ unwichtigen Spiel jetzt in der Gruppenphase, wo es ja dann auch Spiele gibt, wo du dann vielleicht auch Leute schonen kannst.
Ja, das Thema Belastungssteuerung ist da, denke ich mal, auch an vorderster Front zu nennen. Du hast gesagt, in Spielen, wo man als Favorit gilt, das gilt wahrscheinlich vor allem in der Gruppenphase so, kann man vielleicht auch nochmal die Chance nutzen, ein bisschen den Kader auszutesten, wer kommt irgendwie ganz gut zurecht, wer fühlt sich wohl, mit welchen Formationen kann man da agieren. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr gutes Zeichen, dass es diese Regelung jetzt gibt. Und so hat man natürlich auch Optionen, falls tatsächlich Corona-Fälle auftreten sollten, dass man dann noch mit genug Spielern antreten kann. Und ja, dementsprechend richtige Entscheidung, sehr froh darüber. Und ich glaube, davon können vor allem die Top-Teams natürlich profitieren, die natürlich generell etwas breiter oder sehr breit aufgestellt sind. Da kommen wir auch gleich auch bei der deutschen Mannschaft noch hinzu. Ja, deswegen denke ich mal, ist es vor allem für die Spieler eine sehr, sehr schöne Nachricht, auch wenn sie vielleicht dadurch ein oder zwei Spiele verpassen könnten, wenn sie natürlich irgendwie ja vielleicht kleinere Wehwehchen haben. Aber ich denke mal, die Nationaltrainer sind da auch relativ froh drüber.
Ja, ich denke auch, ich meine auch gerade natürlich aufgrund der Zeit, du hast ein bisschen mehr Spiele, mehr Belastung und so. Das ist, glaube ich, mit Sicherheit sehr gut für die Spieler natürlich, aber auch sehr interessant natürlich dann zu sehen, wie das dann die Trainer nutzen. Da bin ich dann auch natürlich sehr, sehr gespannt auf, wie man das gerade dann bei großen Teams dann sieht. Da könnte wirklich die Belastungssteuerung gerade hinten raus ein sehr, sehr spannendes Thema dann sein. Du hast schon kurz erwähnt, mit dem deutschen Team anfangen, steht ja jetzt nicht unbedingt unter dem besten Stern, denn wir hatten es schon ein bisschen anklingen lassen und auch der eine oder andere, der es mit Handball verfolgt, weiß es, dass viele Spieler nicht mit dabei sind. Finn Lemke, Henrik Pekler, Patrick Wiencheck, Tim Sutor, Fabian Wiede, Franz Selmbach, Steffen Weiner und Yannick Kohlbacher. Viele, viele Ausfälle des im deutschen Teams, gerade auch von wichtigen Spielern ja auch. Also die ersten drei kommen Rechtsspieler, die Top 3 Kreisläufer, der Innenblock, der sich komplett neu finden muss. Also von den Voraussetzungen her, Tim, ist es wirklich eine Mannschaft, die ja sich schon ein bisschen neu finden muss, weil einfach so viele wichtige Leute fehlen.
Man muss sich neu finden, das auf jeden Fall. Man hat aber dadurch natürlich jetzt nicht so die ganz hohe Erwartungshaltung, zumindest sollte man die nicht haben, an dieses Team. Was der Mannschaft vielleicht auch ein bisschen liegen könnte, wenn man zurück an 2016 denkt, an den Europameistertitel in Polen. Damals hatte die Mannschaft, die auch eine sehr junge Mannschaft war, auch einige Verletzungen während des Turniers hinnehmen musste, keine auf dem Zettel und am Ende, ja, holte man den Titel. Ob es soweit geht, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Wie gesagt, ich denke, da sollte man die Erwartung ein wenig bremsen und dämpfen, aber ich denke mal, man hat nichtsdestotrotz aufgrund der Breite, die wir als Handballland haben, wirklich trotzdem eine schlagfertige Truppe in Ägypten. Ich finde, man hat auch im Vergleich zum ersten Spiel gegen Österreich jetzt im zweiten Spiel schon eine gewisse Steigerung gesehen. Generell fand ich beide Auftritte sehr, sehr vielversprechend. Und von daher, ja, denke ich mal, wird es auf jeden Fall kein Debakel geben. Aber ich denke nicht, dass es für die ganz vorderen Top-Platzierungen reichen wird.
Das bezweifle ich auch und ich finde, diese Vergleich, den man jetzt versucht zu ziehen mit der EM-Mannschaft von 2016, wo ja auch eine neue Mannschaft mit dabei sind, sich viele neu finden muss, finde ich halt sehr, sehr schwierig. Also das ist, ich finde, damit baut man eigentlich nur Druck auf und ist jetzt nicht unbedingt eine Erleichterung, wenn man sagt, ja, das ist so analog wie 2016, da erwartest du eigentlich, okay, gut, da musst du Titel gewinnen. Und ich finde eigentlich genau diese Erwartungshaltung ist eigentlich genau die falsche, weil das ist einfach enorm schwierig. Gut, vielleicht einfach einen WM-Titel gewinnen als einen EM-Titel, das ist schon natürlich so, klar, weil dann einige europäische Top-Mannschaften oder einige Mannschaften in Europa dann hinten dabei sind, die dir mögliche Stolpersteine dann durchaus sein könnten. Trotzdem finde ich es halt, wie gesagt, zu hohe Erwartungen, einfach wenn du sagst, ja, die müssen wie 2016 auftreten, klar, die Mannschaft hat Potenzial und wir haben es auch in den ersten zwei Spielen gesehen und auch gerade, Tim, was mir sehr positiv dort ausgefallen ist, ist die Defense, also die Abwehr, also wie sie variabel gewesen ist, nicht nur eine Störer 6-0 und du merkst auch einfach, dass aus Sicht der Innenblock mit Golla und Viernhaber schon jetzt noch nicht überragend gefunden hat, ich würde auch jetzt Israel nicht um sie als Maßstab nehmen, aber schon einen guten ersten Eindruck hinterlassen haben. Also dafür, dass sie so wenig zusammengespielt haben, war das schon echt flüssig.
Man hat halt gemerkt, dass ja, was so ein paar Trainingseinheiten bewirken können. Also ich fand die Abwehr im ersten Spiel gegen Österreich, in Österreich selber, nicht wirklich gut. Also vor allem in der 6-0-Abwehr fand ich sie ein bisschen, ja, da war zu wenig Aggressivität, man war ein bisschen zu weit weg vom Mann, hat sich in der Anfangsphase so ein paar, ja, einfache Tore gefangen, die man hätte verhindern können. Ja, die Abstimmung zwischen Torwart und Innenblock war auch noch nicht so da, was natürlich auch vollkommen verständlich ist in so einem, in dem ersten Spiel, dass man so zusammenspielt in der Konstellation. Aber auch da hat mir tatsächlich schon die offensivere Variante mit der 5-1 und teilweise auch mit einer 3-2-1 sehr, sehr gut gefallen. Fabian Böhm hat da auf der, ja, vorgezogenen Position wirklich überragend verteidigt, sehr, sehr gut gestört. Ich glaube auch ein, zwei Bälle abgefangen. Also ja, das zeichnete Alfred Gislason in Kiel ja auch aus, dass er mehrere Varianten in der Defensive hatte. Natürlich haben wir jetzt keinen Duvniak auf der Spitze für diese Top-Position in der Abwehr, wenn wir offensiv spielen, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr vielversprechend und ja, die deutsche Mannschaft muss über die Abwehr in dieses Turnier finden. Das ist in den letzten Jahren so gewesen. Man hat ein überragendes Torwart-Trio dabei. Nicht umsonst nennt Gislason seine Varianten mit Wolf als 1A, Bitter 1B und Heinevetter 1C. Also macht er kaum Absprüche. Also ich glaube, das zeigt schon echt, wie stark wir da aufgestellt sind. Von daher ist, glaube ich, ja, könnte die Abwehr, wenn sie sich schnell genug findet, so das Prunkstück werden. Was natürlich, ja, wahrscheinlich vor einem Monat oder anderthalb Monaten, wo so langsam die Nachrichten durchsickern, vielleicht dass Winczek und Pekler und dann auch noch Weinhold, ja, überlegen, nicht dabei zu sein, auch nicht jeder gedacht hätte.
Ja, das stimmt. Also da hätte man noch vielleicht noch Schlimmeres in Anführungsstrichen erwartet. Aber wie gesagt, die österreichische Mannschaft würde ich jetzt nicht unbedingt als Maßstab nehmen, da sie auch einige richtig verletzungsgebeutelt sind. Eigentlich die Top-3-Spiele im Rückraum allesamt ausfallen mit Nikola Bilek, mit einem Janko Bozovic und einem Alexander Herrmann. Und das hat man der österreichischen Mannschaft gerade im zweiten Spiel enorm angemerkt. Deswegen, ich würde es nicht überbewerten. Es war ein guter erster Eindruck. Also, wie gesagt, für das, was man in der Kürze der Zeit halt zusammenspielen kann, das darf man auch nicht vergessen. Es ist jetzt nicht Mannschaft oder ein Innenblock, eine Abwehr, die jetzt ewig so zusammenspielen wird. Die Frage, ob sie dann nach der WM überhaupt nochmal in der Form so dann zusammenspielen, ist natürlich noch die nächste Frage, die man sich dann dort stellen muss. Da muss man natürlich auch, wie gesagt, abwarten. Lass uns natürlich aber auch den Blick auf die Offensive werfen, Tim. Ich denke, mit den Außenpositionen rechts mit Timo Kastning, Tobi Reichmann und links mit einem Marcel Schüler, der ein blitzsauberes erstes Spiel hatte, und dem Uwe Gensheimer, bist du wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und auch sehr stark. Gespannt bin ich dann vielmehr dann auch, wie es dann am Kreis zusammenläuft, denn dort, wie gesagt, da fehlen ja Pekeler fehlt, ein Winczek fehlt und auch Janik Kulbacher. Dort hast du mit Moritz Preuß einen Sebastian Viernaber, den ich aber eigentlich mehr in der Defensive sehe als in der Offensive, und dann noch dem lieben Kollegen Johannes Goller, genau. Drei, die auch viel Qualität besitzen, so ist es jetzt nicht. Ich fand nur, dass man bisher in den ersten zwei Testspielen sie noch nicht so hat wirklich mit den Spielen integrieren können. Also da müsste vielleicht auch noch ein bisschen mehr passieren, würde ich es mal sagen.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass Goller die Eins am Kreis sein wird und sowohl defensiv als auch offensiv viel spielen wird. Ich denke, dann wird Preuß so ein bisschen für Entlastung sorgen in der Offensive. Er hat die Chancen, die er hatte im zweiten Spiel gegen Österreich, ganz gut genutzt. Muss man mal abwarten, wie es aussieht. Vielleicht kann man ihn auf jeden Fall in den ersten beiden Gruppen spielen. Vielleicht auch ein bisschen, ja, mehr Spielzeit geben, um so ein bisschen in die Mannschaft zu finden. Er hat ja das erste Spiel gegen Österreich auch verletzt aussetzen müssen, was natürlich dann auch kein optimaler Start für ihn war in die Vorbereitung. Aber ja, da muss man, denke ich, abwarten, dass vor allem Goller die Qualität für so eine Mannschaft und für so ein Turnier besitzt, ist, denke ich mal, außer Frage. Das hat er jetzt in Flensburg über die letzten Jahre gezeigt, über die letzten Saisons, und ja, Champions-League-Erfahrungen ohne Ende gesammelt und hat Tobias Karlsson in der Abwehr auch gut ersetzt, muss man auch so festhalten. Von daher mache ich mir da tatsächlich keine Sorgen, auch Fürnhaber. Fand ich, macht seine Sache bisher sehr, sehr gut. Du hast es gesagt, Österreich ist vielleicht nicht der Gradmesser, aber ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, beide können oder alle drei können jetzt schon mal so und mit einem ganz guten Gefühl reingehen und das ist auf jeden Fall einiges wert.
Ja, auf jeden Fall, das ist einiges wert. Lass uns dann den Blick in den Rückraum werfen. Wie gesagt, ich habe es angekündigt, die drei ersten im rechten Rückraum sind allesamt nicht mit dabei. Dort sind aktuell dominiert Kai Häfner, der auch schon ein bisschen Erfahrung hat in der Nationalmannschaft. Antonio Metzner, kompletter Neuling, und David Schmidt, der auch schon mal ein bisschen Nationalmannschaftsclubs schnuppern dürfte. Kai Häfner, David Schmidt eher die kleinen Wuling, wäre mit Metzner ein bisschen mehr so eine Größe, so ein bisschen anderes, ja, Spieler mit ihm reinbringen kannst. Gut aufgestellt, oder muss man da mal abwarten, wie sie sich dann wirklich gegen internationale Konkurrenz schlagen können, weil, wie gesagt, jetzt mal Häfner ausgenommen haben, jetzt Schmidt und Metzner und Schmidt noch nicht so viel internationale Erfahrung gesammelt, weder in Nationalmannschaft noch mit dem, ja, Club.
Das ist auf jeden Fall richtig. Aber also ich finde, David Schmidt, eine solide Option, aber ich glaube ehrlich gesagt eher, dass Häfner die klare Nummer 1 ist, aber ja. Was natürlich sehr interessant ist, dass Metzner noch ein neues taktisches Mittel einfach in diesen Rückraum bringt. Er hat im Spiel gegen Österreich im zweiten Spiel gezeigt, wo er ran durfte, hat direkt in seinem ersten Länderspiel 5 Tore gemacht, hat nicht nur seine Größe von 2,6 Meter ausgenutzt und einfach aus 10, 12 Metern das Ding reingewämmert, sondern ähnlich wie ein Häfner ist er dann auch in die Abwehr reingegangen, was ich sehr, sehr interessant fand. Und das macht ihn natürlich ein bisschen weniger ausrechenbar. Und trotzdem hat er eben diese Shooter-Qualitäten, die zum Beispiel ein Julius Kühn auf der Rückraum-Links-Position genauso hat. Also ich glaube, das könnte der Mannschaft tatsächlich sehr, sehr gut tun, diesen Spieler mit Antonio Metzner, diesen Spielertypen dabei zu haben. Deswegen glaube ich irgendwie, dass Häfner und Metzner sich die Spielzeit ganz gut teilen werden. Ich glaube eher, also Häfner wird auf jeden Fall mehr spielen, das ist klar, aber ich glaube, Metzner ist aufgrund dieser Fähigkeiten so ein bisschen die Nummer 2 und dahinter dann David Schmidt.
Mhm. Wobei vielleicht auch David Schmidt vielleicht eine mögliche Option wäre für die Abwehr, weil der wirklich ein sehr cleverer Abwehrspieler ist, also da sollte man ihn auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, aber wie gesagt, Metzner mit seiner Größe von 2,6 Meter ist er halt ein bisschen anderer als die beiden kleineren Häfner und Schmidt, deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ja, Shooter muss man natürlich auch entsprechend in Position bringen, da hast du jetzt mit Philipp Weber einen erfahrenen Mann mit dabei und ja, zwei sehr junge mit Juri Knorr und Marian Michalczyk, die dort mit dabei sind müssen. Michalczyk kommt jetzt auch erst von der letzten verrückt, Juri Knorr hat's für seine ersten 1-2 Spiele gar noch ganz gut gemacht, aber das ist für mich so aktuell so ein bisschen die größte Fragezeichen in der deutschen Mannschaft, denn Philipp Weber, wir wissen, er kann es, wenn er es wirklich will und wenn er ein gutes Gefühl hat, aber seine Form ist halt, oder seine Leistung ist halt so schwankend, dass dann halt vielleicht schon früh die jungen Leute ran müssen und das könnte dann vielleicht gerade in wichtigen Spielen dann zum Problem werden, Tim.
Dass die Rückraum-Mitte-Position immer ein Problem ist, seit eigentlich gefühlt so.
Markus Borg, das müssen wir ganz ehrlich sein.
Ja, hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt direkt dran gedacht. Also so 2007 das Duo mit Bauer und Kraus, das war schon so gefühlt das letzte Mal, dass es so wirklich Top-Niveau war. Jetzt hat man, also Juri Knorr gehört die Zukunft. Ich traue ihm auch zu, in Fußstapfen durchaus treten zu. Glaube ich, dass er auch nicht unbedingt die Last auf die Schultern gelegt bekommen wird, weil er halt auch innerhalb kürzester Zeit überstehen wird. Von daher glaube ich schon, dass Weber auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz gut erkennen können jetzt in den ersten beiden Spielen in diesem Jahr. Und ja, er muss konstant seine Leistung abliefern. Er ist torgefährlich. Er kann auch mal ins 1 gegen 1 gehen, aber hat auch das Auge. Also die Spielanlage ist definitiv da. Er muss es halt nur abrufen. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das wirklich in jedem Spiel konstant so der Fall sein wird. Michalczyk, ist ähnlich. Hat natürlich jetzt durch seine Augenverletzung ein bisschen Rückstand. Aber auch bei ihm, er ist fast 2 Meter groß. Auch das ist natürlich für einen Mittelmann sehr interessant, das mit reinzubringen. Er hat auch das Auge und von daher, es ist, denke ich mal, alles in allem solide besetzt. Alle drei haben geben dem Bundestrainer eine gewisse Option. Konstanz ist, glaube ich, so das Thema auf der Position. Die muss halt irgendwie da sein.
Ja, das ist mit sicher bei der ganzen Mannschaft ein Thema, aber vor allen Dingen auch im Rückraum. Kommen wir noch zu der Königsposition, wie er sie genannt wird, Rückraum links mit Paul Drucks, Fabian Böhm, Julius Kühn und nicht Christian Dissinger, der eigentlich nominiert geworden ist, denn heute am Montag, wo wir aufnehmen, ist uns die Information bekommen, dass Lukas Stutz nominiert würde für Christian Dissinger. Liegt wohl auch wahrscheinlich daran, dass Christian Dissinger einfach in den letzten Monaten fast kaum Spielpraxis bekommen hat und deswegen wahrscheinlich körperlich nicht fit ist, weil es, wie gesagt, in Nordmazedonien, glaube ich, der Spielbetrieb so eingestellt wurde, wenn ich nicht falsch informiert bin, und deswegen hat er einfach nicht, ja, wahrscheinlich diese Robustheit gehabt, würde ich mal sagen, auch wenn es natürlich sehr überraschend ist, jetzt nach den beiden Testspielen diesen Wechsel vorzugehen. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass Stutzke nur als Reservemann eingeplant wird für den Fall der Fälle. Ansonsten, ja, Drucks, Böhm und Kühn sind alle gefordert. Ich denke, gerade Paul Drucks, die Erwartungen an ihn sind seit Jahren hoch. Bob Panning hat ihn mal mit Nikola Karabatic verglichen. Ja, ist jetzt kann er es zeigen, sage ich es mal so, Tim.
Ja, ich wäre super happy, wenn das zeigt, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Also für mich ist Kühn ganz klar Nummer 1 aufgrund seiner Shooter-Qualitäten. Wenn er in Position gebracht wird, dann hat er den Wurf, um auch aus der zweiten Reihe zu treffen und durchaus auch seine Qualitäten, wenn er abbricht und ins 1-1 geht. Fabian Böhm ist eine sehr solider Ersatz dahinter in der Offensive, für mich aber eher der wichtigere Part, dass er in der Defensive gut abliefert, wie er es auch, wie gesagt, in den letzten beiden Spielen schon durchaus getan hat, vor allem auf der Position auf der Spitze in der Abwehr. Ich denke, da wird er dann auch vor allem eingeplant werden und ja, Paul Drucks, wie gesagt, also es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass er wirklich ein sehr gutes Turnier spielt. Ich bin gespannt, ich habe also mir ist er nicht wirklich aufgefallen jetzt in den beiden Spielen gegen Österreich. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie viele Minuten er bekommen hat, aber also gefühlt war das jetzt nichts Großartiges, was ich da gesehen habe. Aber naja gut, mal abwarten. Auch bei ihm gilt, die Anlagen hat er. Er ist ohne Frage talentiert, nur mittlerweile auch mit 25. Sollte man oder hatte man eigentlich von ihm erhofft und erwartet, dass er schon wirklich ein Leistungsträger, ein konstanter Stammspieler ist in der Nationalmannschaft. Das ist eher nicht so der Fall gewesen. Natürlich hat er auch seine Verletzungsproblemchen, aber ja, ich glaube auch nicht, dass er dieses Karabatic-Niveau erreichen wird noch in seiner Karriere, aber ja, nichtsdestotrotz auch hier beide wirklich solide bis sehr gut. Also es ist schon okay, die Option, die wir da haben. Und wie gesagt, auch er bringt so ein bisschen einen anderen Stil als Kühn. Geht auch gerne ins 1 gegen 1. Von daher kann man da, glaube ich, ganz gut mitarbeiten.
Ja, das denke ich auch. Und ja, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie sich das deutsche Team schlagen wird. Machen jetzt kurze Pause, beschäftigen uns dann mit der deutschen Gruppe, denn wir müssen natürlich auch über die Gegner sprechen und wie es dann auch weitergehen könnte und wollen natürlich noch über unsere Favoriten sprechen und ja, müssen auch sagen, dass Deutschland hier das einzige Team ist, was ziemlich gebeutelt ist, denn es gibt noch ein, zwei weitere Nationen, die einige wichtige Ausfälle haben. Deswegen bleibt dann hierbei in Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und wollen wir uns jetzt, nachdem wir mit dem deutschen Kader ein bisschen ausführlicher beschäftigt haben, ja, mit der deutschen Gruppe beschäftigen. Denn Deutschland ist in Gruppe A und trifft dort auf Ungarn, was ein schwieriger Gegner ist, Kap Verde und Uruguay. Tim, mit Kap Verde und Uruguay haben wir zwei Nationen mit dabei, die, ja, für die wir eigentlich fast gar nichts wissen. Also bis vor kurzem hätte ich nicht gedacht, dass ich mal Kap Verde bei der Handball-WM sehe, aber sie haben sich qualifiziert, haben viele Spieler in Spanien und Portugal und Gieselson waren schon vor der Mannschaft, denn meint, wenn sie mit der Athletik kommen, dann könnte es ein knappes Spiel werden, wovon ich so ziemlich überrascht war, muss ich zugeben.
Ja, also der DHB hatte auch vor ein paar Tagen so eine kleine Expertenrunde in der Lanxess Arena, ich glaube am Samstag. Da hat auch Stefan Kretschmer sich sehr, sehr suffisant über diese Äußerungen von Gislason geäußert. Von daher, ja. Also es sind zwei Pflichtsiege, es sind die ersten beiden Gegner. Uruguay hat sich als Dritter der Süd- und Mittelamerikameisterschaft im letzten Jahr qualifiziert. Was tatsächlich eine kleine Überraschung war, weil sie Chile geschlagen haben im Spiel um Platz 3, die auch dabei sind bei der WM. Aber ja, wie gesagt, diese Phalanx quasi aus Argentinien, Brasilien und Chile als Top 3 Nationen in Südamerika durchbrechen konnten. Also ich glaube, ja, ganz ohne Qualität werden sie nicht sein, aber sicherlich sollte das mehr als ein Pflichtsieg sein. Ja. Kap Verde, du hast es gesagt, einige Spieler in der portugiesischen Liga, einige Spieler in Spanien. Und was auch eine ganz interessante Story ist, sie haben auch einen Spieler dabei, der in Deutschland spielt. Genau, und zwar Ivo Santos, der spielt bei der zweiten Mannschaft des Bergischen HC. Und ja, die zweite Mannschaft spielt in der Verbandsliga der Männer. Führt da auch die Tabelle an mit 32 zu 6 Punkten. Also, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen das Niveau dieser Mannschaft. Nichts gegen die Verbandsliga auf jeden Fall. Aber
Da hat
ja.
Handball noch richtig hart gespielt.
Ja, absolut, absolut. Also, ich würde mich freuen, wenn ich Verbandsliga spielen würde.
Ich auch.
Aber ja. Von daher, ja, wie gesagt, also ich glaube, es tut der Mannschaft ganz gut, dass diese beiden Gegner als erstes kommen und das Spiel gegen Ungarn dann das dritte ist. Also zunächst wird es gegen Uruguay gehen und dann eben gegen Kap Verde. Auch da hat Gislason dann, denke ich mal, noch ganz gute Möglichkeiten, den Kader ein bisschen zu testen, einzuspielen. Und ja, wie gesagt, das Augenmerk liegt dann auf dem Showdown am letzten Spieltag gegen Ungarn. Und das wird keine ganz so leichte Aufgabe, glaube ich.
Übrigens noch kurzer Nachtrag zu Ivo Santos. Er ist der größte Spieler als Kreisläufer mit 2 Metern. Ansonsten, ja, fehlt den Spielern wirklich so ein bisschen an Größe. Also da gibt es wenige Leute, die da wirklich über die 1,90 gehen, auch gerade im Rückraum. Also von daher ist es, müssen sich die deutsche Mannschaft einstellen, weil das ist ein bisschen was anderes. Ist auch ähnlich natürlich ein bisschen auch bei Uruguay, die jetzt auch nicht über überragende Größen funktionieren. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sie gegen. Ja, die deutsche Mannschaft dann gegen kleine, wuseligere Mannschaften dann treffen und dann, ja, mit Ungarn, wie gesagt, das schwerste Spiel am Ende in der Gruppenphase, dann geht es dann wirklich schon um die Hauptgruppe und ja, man muss auch sagen, die Ungarn haben sich ja jetzt bei der EM im letzten Jahr so ein bisschen als Favoritenschreck ja, hervorgetan. Also da muss die deutsche Mannschaft dann wirklich auf der Hut sein, um dann nicht, ja, schon vielleicht Punkte zu verlieren, die dann im Nachhinein wehtun könnten, denn die Hauptrunde hat es ja jetzt auch ein bisschen in sich.
Definitiv. Wie gesagt, die ungarische Mannschaft darf man nicht unterschätzen. Man hat natürlich mit einem Roland Mikler im Tor auch einen wirklich sehr, 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 sehr guten Torwart. Mate Lekay auf der Mitte, wirklich ein überragender Spielmacher, der auch mit Veszprém auch durchaus schon einige sehr gute Spiele gezeigt hat. Ansonsten, ja, es wird auf jeden Fall unangenehm. Deswegen, wie gesagt, bin ich ganz froh, dass sie nicht irgendwie als erster Gegner direkt auf die deutsche Mannschaft treffen, weil dann würde sich wahrscheinlich das neu formierte Team nochmal ein bisschen schwerer tun gegen diese Mannschaft. Aber ja, auch da muss man sagen, wenn man weiterkommen will und wenn man auch die Hauptrundengruppe überstehen will, muss man Ungarn schlagen, das ist ganz klar. Und ich denke, das sollte dann auch das Ziel sein der deutschen Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Axel Krumm hat ja ganz klar gesagt, wir wollen in die K.O.-Runde kommen. Und ja, dann lassen wir uns vielleicht auch schon auf die Parallelgruppe gucken, denn wie gesagt, es gibt Hauptgruppensystem. Das heißt, die ersten drei der Gruppe kommen weiter und treffen dann auf die ja, ersten drei der entsprechenden Gruppe B. In dem Fall, Gruppe B besetzt sich zusammen aus Spanien, Tunesien, Polen und Brasilien. Ich würde Polen dort fast als Außenseiter zählen, Tim. Ich denke, Polen und Tunesien werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen, wer am Ende in die Hauptrunde auskommt. Und Spanien und Brasilien sind zwei Mannschaften. Gut, wir kennen die Brasilianer von der WM 2019. Das war ein Kampf. Und Spanien natürlich als amtierender Europameister darfst du auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.
Genau, ja, sehe ich genauso. Spanien für mich auch der Favorit in der Gruppe, auch wirklich ja auch wieder im erweiterten Favoritenkreis wie die letzten Jahre auch mit diesem unfassbaren Torwart-Duo mit Pérez de Vargas und Corrales kann man schon mal ganz gut in ein Turnier gehen. Dazu, also wer da alles in dem Kader steht, da kannst du echt nur mit der Zunge schnalzen. Also ein Alex Duschebaev natürlich, Raul Entre Rios mit seinen 39 Jahren ist auch nochmal dabei, weil er nochmal ein Jahr ranhängt aufgrund der verschobenen Olympischen Spiele. Ferran Soler auf rechts außen, Aitor Aquino auf links außen, natürlich aus der Bundesliga noch Gedeon Guardiola im Kreis, um nur mal ein paar zu nennen. Also ich glaube, das sieht man schon. Ja, gefühlt auf jeder Position ist dieser Kader wirklich mindestens doppelt gut besetzt. Und ich glaube, das wird ganz, ganz schwer, diese Mannschaft zu schlagen in der Hauptrundengruppe. Aber ja, dann Brasilien, du hast es gesagt, bei der WM 2019 wirklich sehr, sehr gut aufgetreten. Haben mittlerweile auch einige Spieler bei Top-Teams, beim FC Barcelona mit Thiagos Petrus, der als einer der besten Defensivspieler gilt auf der Welt. Und auch ein Haniel Langaro vom FC Barcelona, auf die sollte man auf jeden Fall achten. Natürlich der Mann mit dem besten Namen auf rechts außen, Rudolf Hackbart. Freut mich auch immer, ihn spielen zu sehen. Und von daher darf man sie auf keinen Fall unterschätzen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber auch hier, ja, ich denke mal, dieses Spiel gegen Brasilien wird dann auch der ausschlaggebend sein im Kampf um das Viertelfinale. Aber auch hier würde ich noch sagen, das sollte trotz allem machbar sein für die deutsche Mannschaft, auch wenn es natürlich unangenehm werden wird, das auf jeden Fall.
Ja, ein unangenehmes Spiel ist es auf jeden Fall. Da müssen sie wirklich auf jeden Fall, da musst du in die Leistungsgrenze gehen. Wir haben es gesehen, gerade die Abwehr, da sind sie wirklich sehr, sehr stark, und dass die Brasilianer schnell sind, das wissen wir alle. Also deswegen müssen sie da wirklich sehr, sehr auf der Hut sein, sich möglichst wenig Fehler erlauben. Ich bin bei Spanien sehr gespannt, wie sie ohne Julen Aguinagalde zurechtkommen. Also der wird nicht mit dabei sein. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das spanische Kreisspiel aussehen wird, denn wir wissen alle, Aguinagalde, wenn der einmal den Ball hat, ist entweder Tor oder 7 Meter. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das jetzt die Leute, die jetzt dort zur Verfügung stehen, mit einem Gedeon Guardiola, mit einem Adrian Figueiredo und einem Ruben Magán, die da aktuell im Kader stehen, wer das dann im Endeffekt dann halbwegs auffangen kann. Denn in Aguinagalde kann man einfach nicht so einfach ersetzen. Dafür ist der einfach von der Klasse her wirklich wirklich so stark. Also das ist schon wirklich unglaublich. Wenn wir das dann noch in Platz 3 sehen in der Gruppe B, ist es Tunesien dann wirklich, oder geben wir den Polen eine Chance, dass sie vielleicht da die Überraschung schaffen könnten?
Ich glaube, der Fokus der Polen liegt noch nicht auf dem Turnier. Sie sind ja Ausrichter zusammen mit Schweden der nächsten Weltmeisterschaft dann in 2 Jahren. Von daher glaube ich auch einfach, dass die tunesische Mannschaft da zu abgezockt ist, um da was zu holen aus polnischer Sicht. Aber ja, mal schauen. Die letzten Turniere haben durchaus mal mit Überraschungen aufgewartet. Von daher, aber ja, ich glaube eher an Tunesien als an Polen.
Ja, das glaube ich auch, wenn bei Tunesien einige Topspieler fehlen, wie zum Beispiel Wael Jallous, der nicht nominiert wurde, etwas überraschend. Was da genau los ist, das weiß irgendwie keiner. Da wurde wohl nichts auch irgendwie groß kommuniziert. Keine Ahnung, ob es da irgendwie interne Querelen gibt, aber trotzdem, das Team benutzt Qualität, und ich meine, es ist auch nicht so weit von Tunesien nach Ägypten. Die werden motiviert sein, auch wenn sie natürlich nicht vor Fans spielen dürfen. Da wäre mit Sicherheit ein großes Rahmen gewesen, aber trotzdem würde ich sie schon noch ein bisschen stärker einschätzen als die polnische Mannschaft. Dann lass uns weiter gucken. Deutschland würde dann in einem möglichen Viertelfinale, zu dem sich ja, wenn ich mich richtig erinnere, die ersten zwei der Gruppe jeweils qualifizieren, genau.
Es gibt vier Hauptrundengruppen, und ja, jeweils die beiden Top-Teams qualifizieren sich. Also es ist schon ziemlich hart in der Hauptrunde dann weiterzukommen. Deswegen gilt auch da wirklich, oder das zeigt, wie wichtig diese Spiele jetzt gegen Ungarn und Brasilien dann sein werden. Wenn man davon eins verliert, kann es auch ganz schnell schon vorbei sein.
Ja, das stimmt. Dann kann es wirklich ganz, ganz schnell vorbei sein. Zumal aber, wenn wir uns damit schon mit einem Viertelfinale beschäftigen wollen würde, was ja das erklärte Ziel von Axel Kromer ist, dann würde es gegen die Hauptrunde, aus die sich dann aus Gruppe E und Gruppe F zusammensetzt. Und wenn wir uns mal ganz Gruppe F, Algerien, Portugal, Marokko, Island, würde man sagen, okay, gut, das geht noch. Wenn ich in Gruppe E gucke, mit Frankreich, Norwegen, Österreich, USA, dann warten da mit Norwegen und Frankreich zwei starke Handballnationen, wobei wir sagen müssen, Tim, Frankreich letztes Jahr bei der EM in der Vorrunde ausgeschieden, jetzt in der EM-Qualifikation gegen Serbien echt schwach gespielt, könnte vielleicht doch machbarer sein, als man vielleicht zu denken könnte.
Ja, ja, ich verstehe Frankreich irgendwie nicht so. Also das, was da irgendwie im Moment los ist, also von den Namen her müsste das Team deutlich besser spielen, als sie im Moment spielen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht kommt man da irgendwie noch nicht so ganz mit dem Trainer klar. Aber natürlich, es ist ein Turnier. Frankreich darf man eigentlich nicht von vornherein irgendwie abschreiben. Ich bin sehr gespannt direkt auf das erste Spiel der Franzosen, das gegen Norwegen sein wird. Ich glaube, da wird man dann schon relativ schnell sehen, ob sie zum Favoritenkreis gehören oder nicht. Ich glaube es im Moment eher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Franzosen ins Viertelfinale kommen. Ich glaube nämlich, das werden die Norweger und die Portugiesen machen. Portugal, sehr interessant. Natürlich, lange Langzeithörer wissen das, eine sehr beliebte Mannschaft bei uns beiden. In den letzten Jahren natürlich wirklich eine sehr gute Entwicklung genommen. Und ich denke, auch dieses Jahr wird man mit ihnen rechnen dürfen. Die Spieler zeigen Woche für Woche in der Champions League auch ihre Leistungen. Von daher, jetzt haben sie gegen Island ein Spiel in der EM-Quali gewonnen, eins relativ deutlich in der zweiten Halbzeit verloren, weil sie da zu sehr auf ihrer eigentlichen Paradedisziplin, dem 7 gegen 6, gebaut haben und dran festgehalten haben, obwohl es wirklich nicht funktioniert hat. Dementsprechend deutlich war dann noch die Niederlage. Deswegen ist es natürlich sehr interessant, wenn sie jetzt zum dritten Mal innerhalb von kürzester Zeit aufeinandertreffen, im ersten Spiel direkt am 14. Januar. Das wird schon ein sehr, sehr schöner Fight auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie werden sich auf jeden Fall wieder fangen. Und ich glaube, das 7 gegen 6 wird dann auch wieder besser funktionieren. Deswegen sehe ich sie tatsächlich deswegen auch bisher vor Frankreich. Vor allem, weil sie halt auch in den letzten Jahren bewiesen haben, dass ihnen Frankreich irgendwie liegt. Also ich glaube, das wird sich auch dieses Jahr fortsetzen. Und von daher werden da Norwegen und Portugal aus meiner Sicht die beiden Hauptrundenplätze sich sichern fürs Viertelfinale.
Boah, da haut Tim direkt mal einen raus, würde ich sagen. Also Leute, merkt euch, wenn ihr tippen wollt, jetzt noch ganz schnell, Portugal und Norwegen sind die Tipps von Tim. Ich würde da vielleicht sogar, ich aktuell tendiere sogar dazu, so ein bisschen mitzugeben, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil die Franzosen irgendwie, ich keine Ahnung, was mit denen los ist, die wirken irgendwie so unmotiviert, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, die sind wahrscheinlich so ein bisschen gerade im Umbruch. Ich meine, auch wenn du Paris angeguckt hast, wo sie auch nicht richtig mithalten konnten beim Champions League Final Four. Also das ist irgendwie, läuft nur nicht so ganz rund gerade irgendwie beim französischen Handball. Ich meine, da sind immer noch genug talentierte Leute drin, die immer noch ein Spiel gewinnen können gegen jede Mannschaft auf der Welt. So ist es jetzt nicht, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Man, glaube ich, kann es nicht ganz erklären, was da aktuell so ein bisschen irgendwie das Problemfeld ist. Vielleicht sind die schon zu satt oder zu sehr von sich überzeugt, keine Ahnung, irgendwie läuft da gerade nicht so richtig rund. Tim, lass uns dann vielleicht noch weitere Möglichkeiten gerade natürlich gucken, die den Titel gewinnen können. Denn ne, Norwegen ist mit Sicherheit eine Nation, die vorne zu nennen ist. Wie die Spanier hatten wir auch schon gesprochen. Und natürlich dürfen die außer Acht lassen, den natürlich echt amtierenden Weltmeister mit Dänemark. Zwar auch 2020 bei der EM in der Vorrunde ausgeschieden, aber ich denke nicht, dass denen das noch dieses Jahr nochmal passieren wird. Die sind so heiß und wollen beweisen, dass das nur ein Ausrutscher war und natürlich am besten ihren Titel verteidigen.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie zwei Turniere hintereinander nicht gut spielen. Ich glaube, da wird Nikola Jakobsen schon die richtigen Ansprachen finden. Und ja, wenn es doch nicht funktioniert, dann freue ich mich auf jeden Fall, ihn an der Seitenlinie zu beobachten. Ich glaube, dann wird es auf jeden Fall wieder ordentlich brodeln. Aber also die Gruppe spricht natürlich für sie. Also Argentinien, Bahrain und Demokratische Republik Kongo, das ist alles kein Gradmesser für die Dänen. Ähnlich sieht es bei Kroatien aus. Also Katar ist nicht mehr das Katar von vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren. Haben auch ein paar wichtige Spieler nicht dabei. Und dann Angola und Japan. Also die Gruppenphasen werden sie auf jeden Fall ohne Probleme überstehen. Und ja, dann wird es auf jeden Fall interessant. Auch die Hauptrunde werden sie dementsprechend aus meiner Sicht dann unter sich ausmachen. Wer dann den ersten Platz sich sichert im direkten Duell. Da weiß ich es noch nicht so ganz. Ich glaube, bei Kroatien hängt da viel von Duvnjak ab, wie überspielt er jetzt auch nach dem Dezember und nach dem Final Four Turnier ist. Wenn er seine Top-Leistung bringen kann, haben sie da auf jeden Fall eine Chance. Und dann würde man ja auf die Gruppen G und H treffen. Und da haben wir uns gerade auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Die beiden Gruppen sind jetzt nicht gerade die Creme de la Creme, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Creme de la Creme sind sie auf definitiv nicht, denn wenn wir uns mal angucken, wer in Gruppe G ist, Tschechien, Chile, Ägypten, Schweden, Gruppe H, Slowenien, Südkorea, Russland, Weißrussland. Ja, also gut, also da gibt es schon, Slowenien würde ich jetzt schon, gerade auch mit Lomi Valens als Trainer würde ich jetzt schon nicht außer Acht lassen, aber gerade die schwedische Mannschaft und auch die russische Mannschaft sind ziemlich gebeutelt, denn dort fallen richtig, richtig viele Spieler aus. Also ich habe es mir aufgeschrieben, wenn wir uns mal angucken, wer bei den Schweden alles ausfällt. Niklas Ekberg, Jesper Nilsson, Andreas Nilsson, Luka Nilsson, Simon Jeppsson, Mikkel Appelgren, Linus Arnesson, Albin Lagergren. Also mal wirklich komplett eine richtige Achse von ganz wichtigen und auch erfahrenen Leuten. Neun Debütanten sind mit dabei, die spielen dürfen. Und auch in Russland ist es nicht anders. Ein Pavel Atman ist nicht mit dabei. Ein Timo Dibirov, ein Gleb Kalaresch, ein Oleg Grams, Dimitri Kovalev. Das sind alles Top-Leute, die auch nicht mit dabei sind. Also könnte in diesen zwei Gruppen könnte so viel passieren. Und zumal wir noch über Tschechien sprechen müssen, denn Tim, die können vielleicht gar nicht mit dabei sein, wenn es blöd läuft.
Ja, es gab einige Corona-Fälle, beide Trainer sind betroffen, einige Spieler sind betroffen. Da muss man jetzt noch abwarten, ob sie tatsächlich teilnehmen können. Falls sie noch irgendwie ausgeschlossen werden sollten, gäbe es das Nachrückerteam aus Nordmazedonien, die nämlich einen Platz hinter ihnen platziert waren bei der letzten Europameisterschaft. Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Tschechen die Vorrunde überstehen werden. Da werden die Chilenen mit den drei Feuchtmann-Brüdern auf jeden Fall Platz 3 belegen in der Gruppe hinter Schweden und Ägypten, meiner Meinung nach. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter für die Tschechen. Jetzt das erste Mal seit auch einer längeren Zeit wieder bei einer Weltmeisterschaft, glaube ich, wieder dabei. Und in der Gruppe H, ja, also ich sehe da auch Slowenien als klaren Favoriten dahinter. Boah, also vom Gefühl her würde ich schon eher Weißrussland vor Russland sehen. Südkorea kann ich nicht viel sagen, aber das, was man bei der letzten WM auch gesehen hat, war jetzt nicht so berauschend. Von daher, ja, glaube ich, dass es so aussehen wird. Aber das ist natürlich umso spannender, wer von den sechs Teams es dann ins Viertelfinale schafft. Natürlich. Schweden und Slowenien, so als die Top-Teams aus Europa aus diesen sechs Teams, wären natürlich irgendwie so die logischsten Tipps eigentlich. Aber ich würde ehrlich gesagt mit Schweden und Ägypten gehen. Ich glaube, die Ägypter darf man nicht unterschätzen. Es ist teilweise schon eine sehr junge oder mit jungen Spielern gespickte Truppe auch, die aber sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren, Juniorenturniere auch gewonnen haben teilweise. Ich glaube, Bronze bei einer anderen Juniorenmeisterschaft auch gewonnen haben. Also ich glaube, die können hier tatsächlich bei der Heim-WM überraschen und das genau richtig geplant haben, dieses Turnier.
Ja, das kann natürlich schon sein. Also ich muss ja sagen, Tim, ich werde dich dazu zwingen, dass du mir deine acht Mannschaften für das Viertelfinale nennst. Ich möchte aber mit meinen, glaube ich mal anfangen. Ich würde quasi aus der ersten Hauptgruppe, also Gruppe A, Gruppe B, würde ich entsprechend Spanien und die deutsche Mannschaft sehen. Ich denke schon, dass sie es schaffen. Dann wären dann deren Gegner für mich Norwegen und Frankreich. Dann würde ich Gruppe C, Gruppe D, sehe ich Dänemark und Kroatien ziemlich klar eigentlich vorne. Also da gibt es eigentlich für mich keine Diskussion. Und dann Gruppe G, Gruppe H, ist es für mich, und da bin ich ehrlich, Slowenien und, ja, dann fängt es an. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von den Schweden und hab damals auch schon, ich glaube 2016 war das, wo das mein Underdog-Tipp gewesen ist, wo ich gesagt habe, passt mir auf die auf, wo sie auch weit gekommen sind. Und deswegen würde ich sie tendenziell immer im Auge behalten, aber natürlich aufgrund des A-Lasses tue ich mich da aktuell noch so ein bisschen schwer, die sehr zu tippen, auch wenn es so in diesen Hauptrunden alles passieren kann. Deswegen, keine Ahnung. Ach komm, ich nehme doch Schweden. Ich nehme jetzt die Schweden, weil ich den anderen irgendwie nicht so richtig zutraue, muss ich zugeben. Tim, jetzt deine acht Teams.
Ja, also ich verstehe so ein bisschen, dass du dich da ein bisschen schwer tust, aber zu Slowenien muss man halt auch wissen, dass sie jetzt im letzten Spiel vor dieser WM gegen die Niederlande noch, ich glaube, mit 5 Tore Vorsprung in den letzten 10 Minuten
Das
hergegeben
stimmt.
haben und unentschieden gespielt haben. Also die scheinen jetzt halt auch nicht so in Topform zu sein, von daher.
Ja, das ist halt die Frage. Russland, ja.
Ja, was natürlich auch nicht unbedingt für die Gruppe spricht, wenn ich dann trotzdem sage, dass sie für mich der klare Favorit sind, aber okay.
Genau, das ist es halt. In dieser Gruppe G, Gruppe H, da könnte theoretisch gehen, wenn es blöd läuft, könnten Südkorea und Chile die Gruppe gewinnen. Also es würde mich nicht wundern, bin ich ehrlich.
Oh, wenn Chile die Gruppe gewinnt, ey, das würde ich auf jeden Fall, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Nee, aber ja, Gruppen A und B sehe ich es genauso. Deutschland und Spanien, die werden dann aus den Gruppen E und F Norwegen und Portugal treffen. Die Franzosen werden es nicht schaffen. Gruppen C und D, Kroatien und Dänemark, stimme ich dir vollkommen zu. Da wird es kein Vorbeikommen dran gehen. Und Gruppe G und H, ich gehe auch mit den Schweden und ich gehe mit Ägypten. Ich glaube, die Ägypter machen das zu Hause und ja, kein Team aus der Gruppe H wird es ins Viertelfinale schaffen.
Mich würde es nicht überraschen, aber auch wenn es andersrum passieren könnte. Also so ist jetzt wie gesagt nicht Gruppe G, Gruppe H. Da kann wirklich, wirklich, wirklich alles passieren. Ich denke, da müssen wir mal gucken. Und natürlich hoffen wir natürlich, dass die Tschechen dabei sein können. Da ist es wirklich unsicher. Also die sind wohl teilweise in Quarantäne, weil es viele positive Tests gibt. Wer positiv getestet ist, das wissen wir nicht. Das behalten wirklich die Tschechen wirklich absolut unter Verschluss, nachdem ja auch schon die Trainer Daniel Kubisch und Jan Philipp auch schon positiv aufs Coronavirus getestet worden sind in den letzten Wochen. Also da muss man mal, wie gesagt, abwarten. Mich würde es natürlich freuen, weil die Tschechen ja auch durchaus schon in den letzten Jahren ein bisschen für Furore gesorgt haben und Daniel Kubisch und Jan Philipp da durchaus gute Arbeit leisten. Deswegen bin ich mal natürlich sehr gespannt und würde mich freuen, wenn die in Top-Besetzung dort antreten können. Das wäre mit Sicherheit sehr, sehr spannend und würde dem Ganzen nochmal ein bisschen Spannung nochmal reingeben, glaube ich, weil sonst, glaube ich, die Tschechen echt sich schwer tun könnten, wenn sie mit einem B-Team anreisen müssten. Also da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Ja, ihr dürft euch natürlich uns auch noch eure Tipps mitteilen, natürlich am liebsten über Twitter mit dem Handle ja, Seppmas56 bei mir und bei Tim ist es Tim_Detma23. Könnt uns dort natürlich eure Tipps sagen, könnt uns natürlich aber auch sonst mit Fragen bombardieren dorthin, auch natürlich auch uns per E-Mail schreiben, sebastian.mühlenhof@meinsportpodcast.de, dürft uns dorthin schreiben, uns in Kontakt gehen, uns natürlich auch Feedback geben, wie hat es euch gefallen, gerne kurz die Kritik bei iTunes 5 Sterne da lassen, aber auch gerne natürlich Themen, worüber man reden sollten. Wir werden natürlich die WM verfolgen, bis natürlich weiter, natürlich vorher den ersten Podcast zur WM nach dem Deutschlandspiel am Freitag, 18.30 Uhr ist das Spiel, wird es dann Freitagsabends, Sonntags, Samstags morgens wird es dann den ersten Podcast dann zu den ersten Spielen geben. Wie gesagt, dort die Möglichkeit, uns zu folgen. Absolute Pflicht natürlich, muss man sagen. Und ja, dann ansonsten, Tim, freuen wir uns auf ein spannendes WM-Turnier. Und du darfst jetzt abschließen.
Ja, mit deinem. Ja, hab ich drauf gewartet. Ich dachte schon, das kommt nicht mehr.
Nein.
Ja, meine Top 4 würde ich jetzt einfach mal raushauen. Und zwar glaube ich, dass am Ende das Finale Norwegen gegen Dänemark heißen wird und die Norweger es endlich schaffen werden. Ich glaube auch, Sander Sagosen wird MVP des Turniers. Und er wird ja einfach konstant seine Leistung wieder mal abliefern. Und im Spiel um Platz 3 gewinnt Spanien gegen die Gastgeber aus Ägypten.
Uiuiuiui. Okay, Ägypten im Spiel um Platz 3. Das ist natürlich schon mal ein Schocker, muss ich zugeben. Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, mein Tipp, mein Finaltipp ist, warte mal, Norwegen gegen Spanien kann, glaube ich, gar nicht funktionieren im Finale, ne?
Nee,
das kann nicht funktionieren, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, dass im Finale Spanien auf Dänemark trifft und Spiel um Platz 3 ist Norwegen gegen Kroatien. Ja, das wären jetzt meine Tipps. Wie gesagt, dort dürft ihr natürlich auch gerne eure Tipps mitteilen. Ich bin da wirklich sehr gespannt.
Wer gewinnt denn?
Ach, ich muss auch sagen, stimmt, wer gewinnt? Scheiße. Dänemark gewinnt. Auch ohne Lauge Schmidt und Henrik Dorf Hansen, aber ich denke trotzdem, Dänemark hat genug Qualität und die Jungs sind heiß, glaube ich, nach dem EV-Roten aus letztes Jahr sind die, glaube ich, heiß genug und wollen das beweisen, dass die den WM-Titel zurecht tragen und ihn wieder tragen werden. Also da bin ich, glaube ich, schon relativ sicher. Ja, gut. Ja, dann war es das jetzt, wie gesagt, von uns. Wie gesagt, diese Woche Samstag gibt es dann wahrscheinlich den nächsten oder Freitags nachts dann schon und uns weiterhin folgen bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann. Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.